Da sind wir auf den Kalapata gestiegen. Das ist so nicht ein Berg, vielleicht ein höherer Hügel in der Nähe. Und von da aus sieht man da echt ein wunderschönes Panorama und da sieht man auch den Everest ziemlich gut.
Ja, das war Andrea und mega, mega cool, was sie erlebt hat. Andrea ist mit einer Freundin nach Nepal gereist und ist zum Mount Everest Base Camp gewandert. Richtig coole Erfahrung. Und ja, davon erzählt sie heute hier im Podcast ein bisschen mehr. Ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zum Off the Path Reisepodcast im April. Erste Folge, dritte Folge dieses Jahr. Meine Fresse, ich muss mich, glaube ich, ganz groß bei euch entschuldigen. Das sage ich auch schon seit 3-4 Folgen zu euch, aber ich meine es wirklich und ich gelobe Besserung. Und das ist quasi der Start. Das ist ein Neustart des Off the Path Reisepodcasts. Wir geben jetzt wieder richtig Gas. Ob es diese Woche Dienstag werden wird, das weiß ich jetzt gerade noch nicht, aber viel, viel regelmäßiger und wir haben ein paar richtig coole Podcasts aufgenommen, voraufgenommen, die wir in den nächsten Wochen spielen werden. Und ja, ich freue mich, dass es jetzt endlich wieder weitergeht. Aber bevor es soweit ist, einmal ganz kurz ein kleines kurzes Announcement über ein Unternehmen und damit meine ich eigentlich auch Werbung, über Gotback. Gotback ist ein kleines Startup mit einer Riesenvision und richtig, richtig cooles Unternehmen, weshalb ich gesagt habe, ich mache sehr, sehr gerne für euch Werbung. Denn unter dem Slogan Bags that create an impact for people and the world stellt das Unternehmen multifunktionale Rolltop-Rucksäcke aus recyceltem Meeresplastik her. Ihr habt richtig gehört, aus recyceltem Meeresplastik, das ist nämlich richtig, richtig cool. Wir alle wissen nämlich, wie voll gestopft unsere Meere sind mit Müll, der über Flüsse ins Meer gelangt. Und ja, die zwei Freunde Benny und Roman, die haben 2 Jahre daran gearbeitet, rumgeforscht und entwickeln jetzt aus diesem Meeresplastik einen Garn. Das machen sie in Kooperation. Die haben so ein Netzwerk aus Fischern zusammengestellt, die das Plastik aus den Ozeanen sammeln. Und ja, gemeinsam entwickeln sie halt, haben sie diesen Garn entwickelt, um diese hochwertigen Gotbags zu ja, erstellen. Ja, und mit diesem minimalistischen Rolltop soll nicht nur ein qualitativ hochwertiger Wegbegleiter fürs Reisen, sondern auch fürs tägliche Leben geschaffen werden. Ihr könnt euch die Webseite gerne mal anschauen unter www.got-bag.com. Findet ihr alle Informationen zu diesem richtig coolen Projekt. Der Rucksack kostet 149 Euro. Mit dem Code OFFTHEPATH spart ihr auch nochmal 10% drauf. Also wirklich eine richtig tolle Möglichkeit und eine tolle Lösung, um ja, den ganzen Plastikmüll aus dem Ozean zu sammeln und auch noch richtig gut wiederverwertet. Schaut gerne vorbei, www.got-bag.com. Ja, so viel dazu und ich freue mich sehr, dass Sie heute als Partner und Sponsor dieser Folge mit an Bord sind. Zurück zu Andrea. Andrea hat diese richtig coole Reise hinter sich mit einer Freundin gemacht und hat so, ja, das war für sie schon so ein langjähriger Traum und ist 11 Tage bis zum Mount Everest Base Camp und zurückgewandert, hat wunderschöne Ausblicke genossen, durfte den wunderschönen Mount Everest bewundern und hat ja eine tolle Zeit verbracht auf dem Dach der Welt quasi, ne? Und ja, ich freue mich sehr, dass sie Zeit gefunden hat, dass wir Zeit gefunden haben, gemeinsam über diese Erfahrung zu sprechen. Es ist sehr, sehr cool, was sie so erzählt. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Und bevor ich jetzt quasi diese Folge hier abspiele, wie immer einfach nur noch mal ein bisschen, wollte ich erzählen, was hier so gerade abgeht. Der ein oder andere ist vielleicht neu hierher gekommen und hat sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten viele alte Folgen durchgehört und sich gewundert, warum dieser Podcast eingestampft worden ist. Ist er aber gar nicht. Es gibt ihn eigentlich aktuell nach wie vor. Nur, ich habe es einfach in letzter Zeit nicht so ganz geschafft, neue Folgen hochzuladen. So ein Podcast ist sehr, sehr viel Arbeit. Deswegen Chapeau an alle die, die sich heute immer noch entscheiden, sowas zu veröffentlichen oder zu starten, weil man ist sich am Anfang immer nicht so ganz bewusst, wie viel Arbeit da eigentlich dahinter steckt. Neben des Aufnehmens einer solchen Folge, was ja oftmals über eine Stunde bei uns zumindest auch dauert, muss das Ganze halt irgendwie noch geschnitten werden, eine Intro wie diese jetzt aufgenommen werden, eine Outro und da muss das natürlich alles irgendwie auch noch an den Mann und an die Frau gebracht werden beziehungsweise vermarktet werden, damit halt auch genug Leute das auch zuhören und Ja, das ist schon nicht wenig. Also hier bei Off the Path arbeiten gerade zwei Personen an diesem Podcast. Der Florian, der bereitet so das meiste halt auch vor und auch im Nachgang. Und ich bin halt so da davor und dazwischen immer noch so ein bisschen aktiv. Und das war jetzt in letzter Zeit einfach irgendwie alles nicht machbar, weil wir, obwohl wir nicht gereist sind, vielleicht dachte der eine oder andere, wir sind jetzt gerade wieder irgendwo unterwegs, aber nein, das ist eigentlich gar nicht so. Wir waren die letzten 3-4 Monate gerade einfach nur in Garmisch und saßen in keinem Flieger, soweit ich weiß, nee. Keinen einzigen Flug genommen, ein paar Zugfahrten innerhalb von Deutschland, viel unterwegs gewesen, aber keine krassen, nennenswerten Geschichten. Und aber wir haben halt einfach gerade wahnsinnig viel Arbeit an andere Baustellen. Bei Off the Path arbeiten wir gerade an einem richtig coolen Projekt, was wir euch Ende des Monats, Anfang nächsten Monats vorstellen können. Drausgänger, unsere Outdoor-Marke, braucht sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Das habe ich eigentlich übrigens auch hauptsächlich gemacht, Versand. Ich habe Pakete gepackt, die letzten 3-4 Monate Pakete gepackt ohne Ende und freue mich sehr, dass dass unsere Produkte gut ankommen, dass das, was wir so entwickeln und das, was wir so produzieren, tatsächlich gemocht, gebraucht und genutzt wird. Und das ist quasi so unser... Ja, damit finanzieren wir uns gerade auch zurzeit. Also falls ihr das oder was anderes von uns gut findet, dann schaut einfach gerne auch dort mal vorbei. Und aber nichtsdestotrotz, es wird bald wieder zum Beispiel auch eine Abenteuerhappen-Folge kommen, mehrere sogar. Denn nach der langen Reisepause, das ist übrigens die längste Reisepause der letzten Jahre gewesen, geht es jetzt nächste Woche endlich wieder los. Ich freue mich sehr, wir fliegen nach... darf ich das eigentlich schon erzählen? Weiß ich nicht. Ich erzähle es nicht. Ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf. Deswegen erzähle ich es einfach nicht. Wir fliegen irgendwo hin und es wird richtig cool. Ich liebe das Land schon sehr, sehr oft gewesen. Nein, wir fliegen nicht nach Südafrika, falls der eine oder andere das gerade denkt. Und wir fliegen in einen Teil, in dem ich noch nicht war. Und das wird ganz, ganz toll. 2 Wochen dort und dann nochmal einen anderen Teil. Und ach, schön. Schön, schön, schön. Ich freue mich schon, euch davon erzählen zu dürfen. Morgen habe ich auch einen richtig, richtig coolen Podcast am Start, den ich am Freitag aufnehme. Auch sehr cool. Den spiele ich euch dann, glaube ich, nächste Woche vor. Also wird sehr nice. Und ja, also nur dazu, also zur Erklärung, ich rede jetzt eigentlich auch schon fast 10 Minuten, ist jetzt die Intro lang. Ja, wir kommen gleich zum eigentlichen Podcast mit dem Mount Everest Base Camp und Andrea, aber ich wollte das einfach nur mal gesagt haben, wir haben jetzt so wenig veröffentlicht in den letzten Wochen und eigentlich auch Monaten, dass auch Apple sich gedacht hat, so sind die noch wirklich aktiv und haben uns mal so ein bisschen von der Startseite jetzt genommen, aber kein Problem, da kommen wir wieder hin und das mache ich wieder gut, versprochen. Paar richtig geile Folgen kommen jetzt und wenn der ein oder andere sagt, hey, ich freue mich auch sehr, dass der Off the Path Reise Podcast wieder zurück ist, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr den Podcast teilt mit euren Freunden, mit der Familie, vielleicht sogar eine Bewertung hinterlassen wollt. Das würde mich auch sehr, sehr freuen. Wir sind übrigens fast bei den 500 Bewertungen, 452. Also schon sehr, sehr cool, was da in den letzten 2,5 Jahren oder 3 Jahren so zusammengekommen ist. Sehr, sehr geil. Und genau, also von Line und von mir ein herzliches Danke. Und jetzt geht's auch wirklich los mit der 127. Off the Path Podcast Folge. Das ist jetzt die mit Andrea und alle Infos zu dieser Folge. Also falls ihr so irgendwas nachlesen wollt, irgendeinen Link euch anschauen wollt, das findet ihr alles unter www.offthepath.com/Folge 127. Dann werdet ihr auf den Beitrag weitergeleitet, wo ihr alle Infos dazu findet. Also wie gesagt, www.offthepath.com/Folge 127 für die 127. Podcast-Folge. Ganz schön viel, ne? Also, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel Gelaber. Wenn ja, sagt es mir, schreibt mir gerne auf Instagram und Co. Und wenn nicht, dann sagt das auch. Und sonst ganz viel Spaß mit der Folge und Andrea.
Ja, wunderschön. Guten Morgen, lieber Andrea.
Ja, hallo Sebastian.
Schön, dass du da bist und Zeit gefunden hast.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
Dir geht's heute Morgen gut?
Ja, doch, noch etwas müde, aber ansonsten gut.
Mittlerweile werden die Gäste immer besser gelaunt, weil das Wetter immer besser wird. Wie ist das Wetter gerade? Wie ist das Wetter gerade bei euch? Ist es schon sonnig?
Ja, genau.
Blauer Himmel.
Ja, wird richtig schön. Also ich freue mich voll. Wird langsam Frühling.
Sehr schön, sehr schön. Da lässt sich dann doch auch ein bisschen besser über Reisen und über andere zurückliegende Erfahrungen zu sprechen. Wir sprechen heute über ziemlich cool über dein Trekking auf Mount Everest Base Camp.
Ja, genau.
Wann genau war das? Wie lange ist das her?
Das war im Februar vor 2 Jahren, also 2016.
Okay, cool. Ja, hast jetzt genug Zeit gehabt, um das mal so Revue passieren zu lassen.
Ja, genau. Ich habe auch ein Reisetagebuch, das habe ich nochmal gelesen im Vorfeld.
Ah, sehr gut, sehr gut. Reisetagebuch, ne? Weil wir ja bei Draufgänger auch welche rausgebracht haben und wir haben gerade einen Beitrag darüber gebracht, warum es so wichtig ist, ne? Und Reisetagebuch, also wir kommen gleich auf das Thema zurück, keine Angst, aber Reisetagebuch ist genau für solche Sachen richtig gut, ne? Wenn man so schön detailliert aufgeschrieben hat, was wichtig war, wie das Wetter war, was man erlebt hat, wie man sich gefühlt hat. Steht da so drin, wie du dich gefühlt hast?
Ja, genau, und so ein bisschen, ja, was wir erlebt haben. Und ich mag das eigentlich ganz gerne. Ich lese das auch zum Teil oder oft wieder danach, also um mich so zu erinnern.
Ja, finde ich gut. Wie detailliert bist du dann, wenn du in so ein Reisetagebuch reinschreibst?
Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also eigentlich schreibe ich allgemein sehr gerne. Da kann ich schon ein bisschen detaillierter sein. Aber halt, wenn man am Abend so ein bisschen müde ist und viel erlebt hat, da hat man nicht mehr so die Energie, manchmal so viel aufzuschreiben. Also es kommt ein bisschen drauf an.
Ja, das glaube ich. Cool. Okay, dann hast du ja quasi deine Erinnerung wieder erfrischt und weißt jetzt bestens Bescheid, wie es dir damals ging und was du gemacht hast.
Ja, genau.
Von ein bisschen mehr als über 2 Jahren. Wie bist du auf die Idee gekommen, dass du das machst? In deiner Freizeit besteigst du so regelmäßig das Matterhorn oder den Mont Blanc und dachtest so, ja gut, da können wir ein bisschen drauflegen, ein paar tausend Meter. Oder wie kamst du auf die Idee?
Nee, also so krass eigentlich nicht. Also ich komme ja aus der Schweiz und ich gehe auch oft wandern oder klettern oder sowas. Aber halt ja nur so einen Tag oder vielleicht mal 2. Also einmal war ich auf dem Inca Trail in Peru, aber es war schon das Krasseste bis dahin. Und ich weiß nicht, es war immer schon ein bisschen ein Traum von mir, nach Nepal zu gehen und irgendwie einfach mal einen Blick auf den Everest zu werfen. Ich habe auch immer diese Dokus geguckt früher von den Leuten, die da hochgestiegen sind. Ich wollte irgendwie einfach schon immer mal dahin. Aber ich hatte jetzt nicht so krass die Tracking-Erfahrung oder sowas.
Und das Basecamp liegt auf wie vielen Metern?
Das liegt auf 5380 Meter.
Also ordentlich hoch. Und von wie vielen Meter muss man da hochlaufen? Also wie viele Höhenmeter muss man da hinlegen?
Also man fliegt erst von Kathmandu nach Lukla. Das ist so die Anfangsstation und das ist auf 2800 Meter.
2800, also muss man ungefähr 3000 und ein paar zerfetschen.
Ja, genau. Also am ersten Tag geht man sogar noch ein bisschen runter, also auf 2600 und dann am zweiten fängt man an hochzustellen.
Ah, okay, krass. Dieses Lukla, sag mir irgendwie ein bisschen was. Ist das nicht der gefährlichste Flughafen der Welt oder so?
Ja, genau. Das ist, wurde schon mal als gefährlichster Flughafen geratet irgendwo. Es ist halt, die Landebahn ist halt am Hang, also komplett schräg.
Genau, ja.
Und ja, auch sonst, also das Wetter kann halt da schon recht krass sein. Also bei uns war auch erstmal, wussten sie nicht, ob sie da hinfliegen konnten, weil die Landebahn irgendwie eingefroren war und sowas. Also, ja.
Geile Voraussetzung, um sich da vielleicht in den nächsten Flieger zu setzen.
Ja, genau. Und dann beim Anflug sieht man da auch irgendwie so ein Flugzeugwrack irgendwo auf einer Bergkuppe. Also ja, es war schon abenteuerlich, der Flug.
Geil, also da fängt ja unser Motto, mach jeden Tag zu einem Abenteuer, also kommt der erst richtig zur Geltung.
Genau.
Geil, ja, das ist krass. Und also, wie hast du dich darauf vorbereitet? Ich meine, Basecamp, 5000, was hast du gesagt, 5000?
5380, ja.
5380, das ist ja die Anden, Inca Trail ist wie hoch?
Also der höchste Punkt da war, glaube ich, ein bisschen mehr als 4000, aber ansonsten eher ein bisschen tiefer, also so um die 3,5, glaube ich.
Also doch noch ein kleines Stückchen mehr. Wie ist dir das körperlich gegangen? Also auch besonders mit dem Stichwort Höhenkrankheit. Hast du da damit zu kämpfen gehabt?
Also mir ging es eigentlich ganz gut. Ich habe halt, ja, die dünne Luft merkt man schon. Aber mir ging es eigentlich gut. Meine Freundin, mit der ich unterwegs war, die hatte schon ziemlich Probleme. Also ich weiß nicht, auf so ein bisschen über 3000 hat das bei ihr angefangen, dass ihr echt nicht so gut ging am Anfang. Also Kopfschmerzen, so, ja, Enge in der Brust und sowas. Aber ja, es ging dann am Schluss. Also sie hat sich so ein bisschen dran gewöhnt. Aber es war schon jedes Mal, als wir höher gekommen sind, wieder so ein bisschen, ja. Also sie hat ein bisschen gelitten.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil es mir in den Anden auch so ging. Ein sehr ekelhaftes Gefühl, wenn man die ganze Zeit irgendwie so kurz vorm Kollabieren ist und trotzdem irgendwie sagt, so scheiß drauf, ich mach das jetzt trotzdem weiter.
Ja.
Das ist wirklich Kampf.
Ja, genau, also es ist schon richtig krass. Also was wir auch gemacht haben, wir haben halt im Vorfeld, da gibt es so ein Medikament, das man so als Prophylaxe nehmen kann. Ich weiß nicht, ja, irgendwie ist das ja schon nicht so gut, vielleicht Medikamente, aber für uns war es halt so, ja, wir haben nur 2 Wochen, haben wir das auch genommen. Und das macht halt, dass man mehr CO2 ausscheidet und dadurch mehr Sauerstoff aufnehmen kann. Und ja, ich weiß nicht, ob es bei mir funktioniert hat oder ob es mir einfach sonst okay ging, weil bei meiner Freundin hat es anscheinend nicht so funktioniert, also ja.
Also habt ihr ein bisschen gedopt.
Genau, ja.
Ja, die einen stecken es besser weg, die anderen weniger. Also ich weiß, also zum Beispiel das Line, die hat nie Probleme gehabt in den Anden, als wir da unterwegs waren in Ecuador. Da waren wir auch irgendwie auf, ich weiß nicht, 4000 irgendwas. Und ich konnte gar nichts. Ich konnte keinen Schritt vor den anderen bewegen. Und musste die ganze Zeit immer Kakao, also Schokolade und Gatorade. Kennst du diese Powerdrinks, diese...
Ja, genau.
Ja.
Also die gab es halt da nicht bei uns, aber was sie meiner Freundin dann empfohlen haben, war Knoblauchsuppe. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich was geholfen hat, aber sie hat dann jeden Abend Knoblauchsuppe gegessen. Ja, also es ging dann.
Okay, krass. Aber sie hat es durchgehalten. Und sie ist auch... Okay, cool. Wie lange habt ihr gebraucht für diese Höhenmeter, für diese Wanderung?
Also für den Aufstieg, also am Basecamp angekommen sind wir am 7. Tag und dann war es 3-4 Tage wieder bis nach Lukla zurück.
Okay, und wie lange ist man dann im Basecamp? Ist das eh nur eine Nacht? Schaut sich den Berg von unten an und dann wieder zurück oder bleibt man dann ein bisschen länger?
Also man bleibt in Gorakshep, das ist so die letzte Station vor dem Basecamp und am Basecamp ist man eigentlich nur kurz. Also man geht dahin von Gorakshep, das sind ungefähr 2 Stunden und geht dann wieder zurück, weil, also wir waren ja im Februar da und das ist auch nicht die Klettersaison, also da war eigentlich niemand, weil die halt alle im Mai darauf steigen und als wir da waren, da war nur so ein Steinhaufen mit halt, wo sich die Leute verewigt haben und Gebetsflaggen und sowas. Aber da geht man echt nur so kurz hin und dann wieder zurück.
Okay, also krass, also das Spacecamp ist also quasi auch saisonal geöffnet und also ab Mai meinst du?
Genau, also ja, die Everest, also die Klettersaison ist halt extrem kurz. Ich glaube, das sind nur so 2-3 Wochen, wo man da wirklich hochgehen kann. Und daher, ja, ist das halt nur so im Mai oder vielleicht schon im April. Ja, bis jetzt.
Krass, ich hätte ja gedacht, der Everest, der ist so hoch, dass es sowieso egal ist, wann man geht, weil da immer irgendwie Schnee, kalt und Eis ist.
Ja, also ich glaube, ab Juni oder später Mai kommt halt der Monsun und da ist das Wetter halt einfach zu schlecht, um da hochzugehen.
Ah, es ist wahrscheinlich dann auch einfach zu windig, genau. Wenn die Leute quasi vom Berg.
Ja, und davor weiß ich gar nicht, ob es vielleicht doch zu kalt ist oder auch zu schlechtes Wetter, das weiß ich nicht.
Okay, cool. Also ihr wart 2 Wochen unterwegs, davon wart ihr, dann haben wir nochmal Revue passieren, ihr seid 7 Tage hingewandert, 4 Tage zurück.
Genau.
Also wart ihr 11 Tage unterwegs, 12 Tage, 11, 12 Tage?
Ja, also wir waren vorher noch in Kathmandu und haben uns das angeschaut und danach nochmal eine Nacht oder 2 in Kathmandu.
Okay, cool. Also euer Ziel und der Hauptgrund der Reise war halt auch diese Trekking-Tour, die ihr da gemacht habt. Weißt du, wann die beste Reisezeit für Nepal ist? Also um das nachzumachen, ist Februar gut gewesen oder würdest du sagen, geht mal lieber ein anderes Mal? Ich habe gehört, dann und dann ist gut.
Also es kommt ein bisschen drauf an, weil also Februar war halt schon ein bisschen vor der Hauptsaison für den Trek. Also und es war halt einfach richtig kalt. Also wir haben echt richtig gefroren zum Teil.
Was heißt richtig kalt?
Also am Tag ging es eigentlich weiter unten, aber in der Nacht ist halt echt unter Null und man schläft ja in so kleinen Teehäusern oder Teehouses heißt es. Das sind so unbeheizte Hütten und ja, wir sind da im Daunenschlafsack mit der Daunenjacke gelegen und haben trotzdem noch gefroren. Also ja, es war schon, ich mag es halt auch nicht gerne so kalt, also für mich war es schon ein bisschen hart. Und ja, ich glaube, daher könnte es bisschen später besser sein. Aber halt das Ding ist auch, wenn man jetzt eher im Mai geht oder während der Everest-Klettersaison, hat es halt extrem viele Leute, weil die da alle, ja, auch die Träger, die Leute, die da hoch wollen, die Leute, die das Camp aufbauen und die tragen das ja alles mit Jack, Karawanen und Eseln rauf und da kann es echt, glaube ich, ziemlich voll werden auf dem Weg. Also ja, ich glaube, es hat beides Vor- und Nachteile.
Aber es wäre ein weiterer Nachteil bei euch jetzt, also euer Equipment muss doch unglaublich schwer gewesen sein, oder?
Nee, eigentlich nicht, weil also man klettert da ja eigentlich nicht, also man braucht keine Bergsteigerausrüstung.
Ja, aber so hier so Down-Schlafsäcke und so, die sind ja nicht leicht.
Nee, also ja, und wir hatten auch einen Porter, also einen Träger.
Ah, okay.
Ja, also ich glaube, wir hatten Rucksäcke von je ungefähr 10 Kilo, also was der Träger uns getragen hat und dann unsere Tagesrucksäcke. Man, ja, es ist eigentlich nicht so viel, klar, Kleidung und Schlafsäcke, die wiegen etwas, aber ansonsten braucht man halt auch nicht viel, weil das Essen, das kriegt man da auch in den Teahouses, also braucht man nichts mitzunehmen.
Okay, also da herrscht auch eine richtige Infrastruktur, also für diese Wanderung, also man... Ich habe mir mal gedacht, dass man vielleicht irgendwie hier und da irgendwie so Mini-Base-Camps, wo man sein Zelt aufschlägt oder so, aber man schläft halt immer in einer Hütte quasi.
Genau, es sind immer so kleine Dörfer und ja, da gibt es halt ein, zwei Teahouses pro Dorf und da kriegt man zu essen und ja, ein Bett. Also ist nicht sehr luxuriös, aber ja, also man wird schon gut versorgt eigentlich.
Und muss man sich für diese Teahouses oder sagen wir mal für diese Wanderung vorher anmelden und ein Permit holen, damit diese Teahouses auch nicht zu überfüllt sind, weil es muss ja alles irgendwie ein bisschen reguliert werden, oder?
Ja, also bei uns war das halt, wir waren echt fast alleine auf dem Track. Also wir hatten einen Guide und waren zu zweit nur und haben auch sonst nicht viele Leute gesehen. Also wir haben eigentlich immer sofort einen Platz im Teehouse gekriegt. Ich weiß nicht, wie es ist in der Hauptsaison. Vielleicht sollte man sich da besser anmelden. Aber ja, ich weiß nicht genau. Ein Permit braucht man eigentlich nur für einen Nationalpark. Also ist ja auch ein Nationalpark, die Everest-Region. Und das kriegt man irgendwo beim Eingang und dann kann man sich eigentlich da frei bewegen.
Okay, also es ist nicht so, dass das quasi reguliert ist, dass man weiß, dass die Regierung oder irgendwer sagt, so und so viele Leute dürfen am Tag auf diesem Track unterwegs sein, sondern da dürfen so viele sein, wie sie wollen und entweder du kriegst ein Bett oder nicht.
Ja, genau. Also
ja. First come, first serve. dieses Permit, was du gerade gesagt hast, das kriegt man irgendwo am Eingang. Das ist quasi, wenn man dann vom Flughafen dann losläuft.
Ja, also das ist irgendwo, ich glaube, es ist erst am zweiten Tag, wo man da an diesen, ja, es ist so ein kleines Häuschen, da geht man rein, dann kriegt man einen Stempel und ja, das war's.
Okay, und bezahlt dafür.
Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, es kostet was, aber wir haben das halt als Tour gebucht, also mit dem Guide und alles zusammen. Und ich glaube, das war da inbegriffen. Also das wüsste ich jetzt gar nicht.
Okay, was hat euch das Ganze gekostet?
Das war 1250 Dollar, also US-Dollar, für ja den inklusive den Flug nach Lukla, den Guide, alle Mahlzeiten, den Träger. Ja, also es war eigentlich ganz okay. Ich fand es eigentlich recht billig.
Du sagst gerade, der Flug nach Lukla bedeutet, dass von Kathmandu nach Lukla genau. Ist 1200 Euro Dollar. Und aber der Flug nach Kathmandu, den musstet ihr selbst nochmal
ja,
extra
genau.
drauf
zahlen. Den haben wir selbst gebucht.
Okay. Aber das geht ja. Und dann habt ihr da vor Ort ist ja die Möglichkeit, Geld auszugeben, wahrscheinlich eher gering. Also hat euch das Ganze auch wirklich nur diese 1200 Dollar gekostet?
Ja, also wofür man Geld ausgeben kann, ist eigentlich, ja, also Wasser kriegt man gratis. Ansonsten Getränke gibt es da. Und die schleppen das halt alles darauf und das ist dementsprechend teuer. Ja, das Wi-Fi gibt es tatsächlich zum Teil, aber dafür zahlt man dann. Also irgendwie einen Tag Wi-Fi kosten, weiß ich nicht, 10 Euro oder sowas.
Wahnsinn. Heutzutage ist man halt immer verbunden. Also es ist immer so, dass diese Erkenntnis, die habe ich auch immer wieder. So die richtige Wildnis, die gibt es immer weniger. Das richtige krasse Abenteuer, wo du niemandem vom erzählen kannst, wenn du vor Ort bist.
Ja, genau. Es war schon richtig krass. Also echt fast beim Basecamp, da gab es immer noch Wi-Fi. Also in der letzten Unterkunft gab es das dann nicht mehr. Da gab es auch keine Elektrizität. Aber ansonsten, ja, war das schon ziemlich gut verbunden.
Wahnsinn. Genauso verrückt ist es aber auch, dass sie halt die Getränke und alles da irgendwie mit ihren Jack und zu Fuß hochtragen. Und das ist nicht so wie bei uns, also wie bei euch in der Schweiz oder hier in Österreich oder in Bayern, mit dem Hubschrauber quasi hochgeflogen wird.
Ja, also es gibt bis Namche Bazaar, das ist auf ein bisschen über 3000, das ist so die letzte, na, in Anführungszeichen, Stadt, also ist halt ein Dorf. Und da gibt es einen Hubschrauberlandeplatz.
Okay.
Und der wurde auch gut bedient. Also wir sind da gestanden und da, ja, sind dann die Hubschrauber gelandet und haben halt ja irgendwelches Zeug geliefert. Aber ja, von da aus bringt man halt alles zu Fuß oder mit dem Jack rauf.
Ja, und aber sind wahrscheinlich auch viele Leute auch hingeflogen, ne? Um sich die erste Strecke wahrscheinlich zu sparen.
Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, es ist schon mehr für Gütertransport.
Okay. Und, naja, cool. Wie hast du dich denn auf diese Reise vorbereitet? Also du hast ja gesagt, dass du das jetzt vielleicht nicht so jeden Tag machst, so jeden zweiten Tag machst du so eine Wanderung.
Ja.
Also, nein, jetzt, also wie bereitet man sich denn darauf vor? Ich meine, okay, jetzt hast du die Berge vor der Tür, ist natürlich für dich ein bisschen einfacher, sich auf eine Höhe einzustellen als jemand aus Flensburg, der halt, weiß ich nicht, 100 Meter, Höhenmeter zur Verfügung hat vielleicht.
Ja.
Was hast du gemacht?
Also ich muss gestehen, ich habe mich eigentlich nicht vorbereitet, weil es war halt Winter bei uns und klar, im Sommer gehe ich öfter mal wandern, aber im Winter, ja, bin ich dann nicht so motiviert. Also ich habe mich eigentlich so sportlich oder körperlich gesehen nicht vorbereitet.
Okay. Das heißt aber, das finde ich ja irgendwie cool, weil, also das bedeutet ja, dass, also kann man sagen, dass jeder das Mount Everest Base Camp schaffen kann, wenn er es möchte?
Ja, also ich glaube, so eine gewisse Grundsportlichkeit muss man schon haben und ja, vielleicht auch schon mal in Bergen gewesen sein. Also ich weiß nicht, ob man das so als erste größere Wanderung direkt machen sollte, aber... Ja, wenn man einigermaßen sportlich ist, geht das eigentlich schon. Und das Ding ist halt, die Höhenkrankheit kann jeden treffen. Also darauf kann man sich eigentlich auch nicht vorbereiten.
Ja, ja. Also das finde ich interessant. Also deine Freundin hatte die Höhenkrankheit. Würde die das auch so sagen, dass jeder das machen kann? Oder würde die sagen, so, boah, ey, sowas würde ich nie im Leben nochmals machen? Hat die sich denn irgendwie ein bisschen darauf vorbereitet?
Ja, also die wohnt halt bei uns so ein bisschen, weiß nicht, 400 Meter höher, als wo wir arbeiten. Also wir sind Arbeitskolleginnen. Und sie ist dann zum Teil zu Fuß nach Hause gegangen, was, ja, so eine Stunde oder so, einen Berg rauf. Das war ihre Vorbereitung.
Okay, also aber ihr habt kein Höhentraining gemacht, also um euch an Höhe zu gewöhnen. Ihr habt euch nicht auch nicht... Nee, habt ihr ja nicht. Ihr habt euch nicht akklimatisiert. Ne, ihr seid ja direkt losgelaufen. Ist das vielleicht so eine Sache, die man vielleicht empfehlen könnte, sollte?
Ich denke, es kann helfen. Aber es ist halt ein bisschen schwierig auch. Okay, in der Schweiz haben wir ein bisschen höhere Berge, aber man kommt auch nicht so oft direkt auf 3000, 4000 Meter. Vor allem nicht im Winter, also... Ich glaube, es ist logistisch ein bisschen schwierig, sich da wirklich auf diese Höhen vorzubereiten. Weil ich glaube, wenn man so auf 2000 Meter geht, ist das noch nicht so wirklich hoch genug, um das wirklich zu spüren, denke ich.
Wie war das denn bei euch? Ja, vielleicht müsste man, ich weiß gar nicht, ob sowas bringt oder ob sowas gibt, Kompressionskammern, wo man quasi diesen Druck ausgesetzt wird. Aber müsste man sich mal informieren. Wie war das denn vor Ort bei euch? Diese Wanderung, diese 7 Tage hoch, interessiert mich jetzt gerade ein bisschen mehr. Was war anstrengender? Hoch oder runter?
Hoch, definitiv. Okay. Weil man merkt halt die Höhe schon. Also die Luft ist dünner und jeder Schritt ist halt viel anstrengender, als wenn man das auf 2000 Metern oder so machen würde.
Ja, das kann ich mir gut. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich erinnere mich dran. Also bei mir war das halt so, dass wir recht weit hochgefahren sind auf 3000 irgendwas. Also sehr, sehr weit hoch. Und da mussten wir noch eine Wanderung von, weiß nicht, 300, 400 Höhenmeter machen. Und ich konnte noch nicht einmal aus diesem Auto steigen, ohne dass mir schwarz vor Augen geworden ist. Und Line ist da wie so eine Gazelle rumgesprungen. Ich hatte nur so, boah, ey, das gibt's doch gar nicht. Und bis dahin dachte ich, dass ich eigentlich gar nicht mal so unfit bin. Aber ich meine, Höhenkrankheit hat nichts mit Fitness zu tun.
Genau, ja. Und ich glaube, es ist auch viel krasser, wenn du da hochgefahren wirst, direkt schon auf so eine Höhe. Weil wenn man drauf geht, hat man Zeit, um sich dran gewöhnen.
Ja, genau. Und wenn du hochfährst und diese, also richtig viele Höhenmeter in sehr, sehr kurzer Zeit hinlegst, gewöhnt sich der Körper halt gar nicht dran. Und ich bin da oben angekommen, ich wollte pinkeln gehen, bin aus diesem Auto gestiegen, um die Ecke, und ich dachte so, gleich fällst du um. Also das war schon echt krass. Wie waren denn diese 7 Tage? Also wie viele Kilometer müsst ihr denn hinlegen?
Das ist eine gute Frage. In Kilometern?
Oder wie viele Stunden seid ihr denn am Tag so gelaufen?
Also ich glaube, so durchschnittlich waren das 5 Stunden pro Tag. Mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Und ja, also man geht eigentlich recht gemütlich, weil ja klar, man kann jetzt nicht da raufhetzen. Ja, von daher, die Wanderung selbst ist eigentlich nicht so anstrengend. Also der Weg ist, ja, geht mal ein bisschen geradeaus, mal ein bisschen rauf. Es gibt ein paar Stellen, die richtig steil sind, aber ja, ist eigentlich ganz angenehm, der Weg selber.
Also er ist jetzt nicht wahnsinnig steil.
Nee, also es gibt vor allem, ich glaube, das war am dritten Tag, da geht man halt fast 1000 Höhenmeter rauf. Und ja, halt das erste Mal, wo man auf über 3000 kommt, und das ist schon ein richtig anstrengender Tag. Aber ansonsten ist eher so, ja, ist eigentlich ein schöner Wanderweg, wäre das hier sozusagen.
Okay. Und was sieht man dann? Also um sich herum sind diese ganz hohen Berge. Wie ist denn die Vegetation dort? Ist das dann eher so vergleichbar wie, also ich weiß, dass es nicht vergleichbar ist, aber ich will die Frage trotzdem stellen. Also ist das, womit vergleicht man das? Ist das vergleichbar mit der Schweiz, mit den grünen Bergen und der Alm? Oder ist das eher irgendwie dunkelgrün und braun wie in den Anden? Oder ist das nur braun, weil wenig Vegetation da oben wächst?
Ja, also ich würde sagen, es ist ein bisschen ähnlich wie in den Alpen, aber dadurch, dass man halt so viele Höhenmeter macht, ist das auch, die Landschaft verändert sich extrem. Also ganz unten fängt man halt an, so in der Nähe von Lukla, das ist halt so ein bisschen Wälder, und es gibt auch so richtig süße Bauerndörfer mit Feldern und so. Man sieht die Kinder spielen, und dann geht es so ein bisschen langsam höher rauf, wird ein bisschen trockener, man geht das durch so, also man sieht so krasse Flusstäler mit richtig blauen Flüssen. Und zum Schluss wird es halt so, wie bei uns halt so hochalpin wäre, also nur noch trockenes Gras, Steine. Und ganz am Schluss geht man eigentlich am Gletscher entlang und sieht halt richtig die hohen Berge richtig nah. Also es verändert sich echt.
Cool. Ich habe die Frage vorhin schon mal kurz gestellt, aber weißt du, wie viele Kilometer das insgesamt sind?
Ich habe gerade nachgeschaut. Von Lukla zum Basecamp sind es 65 Kilometer.
Das ist aber nicht wenig.
Nee.
Das ist aber ordentlich.
Ja, also ich bin auch gerade beeindruckt. Aber,
bist du jetzt ein bisschen stolzer auf dich?
Ein bisschen vielleicht. Ja, aber man muss auch sagen, es gibt viele relativ flache Strecken auch. Also wo man halt wahrscheinlich schneller.
Ja, aber 65 Kilometer. Aber das ist One-Way, ne?
Ja, genau, das ist One Week.
Also seid ihr 130 Kilometer hin und zurück in einer Woche, in 11 Tagen.
Ja, genau. Also ich bin auch gerade impressed.
das ist ordentlich. Ich meine mich zu erinnern, dass zum Beispiel Line in schwedisch Lappland auf dem Fjällräven Classic, die haben 110 Kilometer in 4 Tagen gemacht.
Okay.
Und da ist es mega flach. Aber da ist es flach. Das ist einfach nur viel Strecke machen. Entsprechend, vielleicht waren es 5 Tage, entsprechend finde ich es noch viel beeindruckender. Oder nein, nicht, also ich finde es genau, also auch sehr beeindruckend, dass ihr in so kurzer Zeit so viel Strecke hingelegt habt und so vielen Höhenmeter. Das darf man mal bei dem Ganzen nicht vergessen, dieses rauf, runter. Das ist ja. Auch ordentlich.
Ja, aber ich muss sagen, also es hat sich jetzt nicht so krass angefühlt. Also wie gesagt, wir waren so durchschnittlich 5 Stunden pro Tag. Also es war jetzt nicht so, dass wir von morgens bis abends da gewandert sind. Also
schon recht entspannt. Also ihr habt euch währenddessen nicht gehasst und die Entscheidung auch nicht gehasst.
Also ich weiß nicht, ob meine Freundin da mich manchmal gehasst hat, weil ich war eigentlich die mit der Idee, sie hat sich dann angeschlossen. Aber ich glaube, am Schluss hat sie es schon auch genossen. Und sie hat mich schon gefragt, wann wir denn endlich zum Annapurna Circuit gehen, also zum anderen berühmten
Track. Das ist ja eigentlich ein ganz gutes Zeichen.
Genau, sie hat mir da verziehen. Aber ja, ist halt schon krass. Also wenn es dir das so scheiße geht und du trotzdem weiter musst. Also ich war auch beeindruckt von ihr, wie sie das geschafft hat auch.
Ja, und ihr saßt auf dem Rückflug nebeneinander.
Ja.
Das ist gut. Würdest du sagen, also diese 11 Tage ist auch völlig in Ordnung oder bräuchte man ein bisschen mehr Zeit oder sollte man vielleicht am Ende sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, um diese gewaltigen Berge mehr aufzunehmen? War das vielleicht ein bisschen zu gehetzt?
Nee, eigentlich nicht. Also wir hatten sogar einen Tag, wo wir am selben Ort geblieben sind, also zum Akklimatisieren, und man hat auch nachmittags eigentlich viel Zeit, da ein bisschen rum zu spazieren, wenn man noch mag. Und es ist auch so, dass der Hinweg und der Rückweg ziemlich der gleiche ist. Also es ist jetzt nicht so irgendwie eine Rundwanderung. Und von daher hat man eigentlich schon genug Zeit, um sich das alles genau anzuschauen.
Wie hast du dich für diese Reise informiert? Also wie hast du dich, ist das ein amerikanischer Anbieter gewesen, dass du mit US-Dollar bezahlt hast, oder ist das einfach die Währung, die alternative Währung vor Ort?
Ja, also es war eine nepalesische Tracking-Firma und ja, es ist halt ziemlich viel, und in Rupien bringt man dann Stapel Geld mit. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen einfacher auch für die Touristen, wenn man da US-Dollar mitbringen kann und damit bezahlt.
Ist das auch die Währung, mit der ihr bezahlt habt, oder musst du erst Geld umwechseln?
Also für den Track haben wir mit US-Dollar bezahlt, und dann haben wir aber auch noch ein bisschen nepalesischen Rupien umgetauscht für auf den Weg. Also ja, da zahlt man dann natürlich in der lokalen Währung.
Also so, wenn ihr abends dann noch Getränke haben wolltet und solche Geschichten. Essen war ja inklusive, hast du gesagt.
Genau, ja. Und das war auch ziemlich gut. Also die Auswahl war eigentlich ziemlich groß für so eine abgelegene Gegend.
Also würde deine Freundin das mit der Knoblauchsuppe auch so sehen?
Ja, also sie hatte auch immer zu der Knoblauchsuppe noch was Richtiges.
Okay.
Ich glaube schon.
Cool. Und wie viel Geld habt ihr dann noch so extra ausgegeben?
Eigentlich nicht viel. Also auf dem Weg echt nicht viel. Wir haben mal fürs Wi-Fi bezahlt oder einmal für eine Dusche. Da gab es halt so eine Bucket Shower. Also die haben den Kessel Wasser aufgeheizt und ja, das war dann die Dusche. Für den Guide und den Träger haben wir halt noch ziemlich viel Trinkgeld gegeben. Also vielleicht haben wir noch extra, weiß ich nicht, $300 oder so ausgegeben.
Okay. Also wart ihr da zusammen?
Ich glaube, nee, pro Person.
Pro Person. Also 1,5 hat euch dann quasi das Ganze gekostet, plus des Fluges nach Kathmandu. Von wo aus seid ihr geflogen? Seid ihr von Zürich geflogen?
Von Genf über Abu Dhabi.
Ah ja, mit Etihad.
Ja, doch, ja, war Etihad.
Ja, okay, cool. Ausrüstung habt ihr von zu Hause mitgenommen, vorher organisiert oder dort vor Ort ausgeliehen?
Also wir hatten das eigentlich alles, also Rucksäcke, Wanderschuhe, so, wir haben uns dann noch so Trekkinghosen gekauft, so ein bisschen wärmere, natürlich auch warme Unterwäsche, sowas. Und was wir dann noch gekauft haben in Kathmandu, weil wir gemerkt haben, dass es doch ein bisschen kalt werden könnte, war eine Daunenjacke, was auch ein ziemlich guter Kauf war. Also ja, da waren wir richtig froh drum.
Habt ihr die auch tagsüber gebraucht? Also war das tagsüber auch schon zu kalt eigentlich?
Oben ja, also am Basecamp direkt, also am Tag, wo wir angekommen sind, da hatte ich echt alles an, was ich mitgenommen hatte, also mit Daunenjacke und allem. Ansonsten weiter unten war es eigentlich okay, also in den ersten Tagen sind wir sogar im Pulli gegangen und halt sonst die Daunenjacke hatten wir echt vor allem in der Nacht an.
Also sah ihr nachts immer so ein bisschen aus wie so ein Michelin-Männchen, was so ein bisschen vollgestopft.
Genau, ja, also wirklich mit Schlafsack, Daunenjacke, Mütze.
Was wir bewegen wollen, wahrscheinlich auch nicht, ne?
Nee, das war auch ganz lustig, wenn du da zur Toilette musstest in der Nacht, da war so ein Eisfilm drauf, also es war echt...
Also vielleicht einen Monat später.
Ja, vielleicht. Also war schon okay, aber war, ja, wenn man es nicht so gerne kalt mag, war es schon ein bisschen grenzwertig.
Aber wahrscheinlich wart ihr abends aber einfach auch so erschöpft, dass ihr sowieso geschlafen habt, oder?
Ja, also ich konnte eigentlich recht gut schlafen. Meine Freundin, ich glaube, das lag auch ein bisschen an der Höhe. Sie hat eher ein bisschen schlecht geschlafen, aber so, es ging mehr oder weniger.
Ja, also wenn es so richtig kalt ist, wenn man so richtig friert nachts, dann ist es auch manchmal ein bisschen schwer zu schlafen. Also wir kommen ja gerade aus, vor einem Monat waren wir in den USA im Death Valley. Mhm. Und da ist tagsüber 40 Grad gewesen und nachts sind es halt irgendwie nur so 2-3 Grad gewesen.
Ja.
Und das war auch extrem kalt. Wenn du dann so mit einer ganz leichten, dünnen Decke in der Wüste unterwegs bist,
ja,
dann frierst du dir den Allerwertesten ab. Also war schon echt sehr, 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 sehr kalt und sehr, sehr anstrengend. Aber es ist auch dafür auch sehr geil. Achso, die Duschen. Du hast gerade die Bucket Showers angesprochen. Duschen dann an jeder Unterkunft oder ist das dann so alle paar Tage, wird mal irgendwie so ein Eimer warm gemacht?
Ja, also bis Namche Bazaar, also auf 3000 Meter, gab es auch noch elektrische Duschen. Also das ging eigentlich. Und dann weiter oben, also man kann sich an jeder Unterkunft, glaube ich, eine Bucket Shower bestellen, aber haben wir dann auch nicht gemacht. Also man hat dann nicht mehr so wirklich Lust da drauf, wenn es richtig kalt wird.
Also dieses Namche Bazaar, das ist ja noch ein Ort, hast du gesagt, ne?
Richtig süßes kleines Dörfchen, das am Hang liegt. Ja, das sieht richtig cool aus. Es sind so viele bunte Häuser und das ist so die letzte größere Station vor dem Basecamp dann.
Habt ihr denn dann auf eurem Weg bis dahin auch immer so quasi so ein bisschen, lass mich mal Sightseeing nennen, aber ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Habt ihr euch dann die Städte auch so angeschaut oder seid ihr immer nur so rein raus?
Ja, also viel anzuschauen gab es da eigentlich nicht. Also sogar Namche Bazaar war jetzt nicht so riesig, dass man da sich so lange beschäftigen kann. Aber dadurch, dass man immer relativ früh ankommt, hat man schon Zeit, noch sich ein bisschen da in die Dörfer zu gehen, sich ein bisschen umzuschauen. In Namche Bazaar waren wir dann auch im Kino. Das war so eine Bar, die hatte eine Leinwand. Und da haben die uns dann einen Film über den Everest gezeigt. Das war auch ganz lustig.
Cool. Habt ihr dann quasi dort das erste Mal den Everest gesehen und dann quasi am nächsten Tag raus und dann stand er vor euch?
Ja, also genau, von Namche Bazaar ist eigentlich auch die erste Station, wo man den richtig gut, also gut, wo man den sehen kann. Der ist halt so ein bisschen versteckt, ja, hinter den anderen Bergen, aber von Namche sieht man den schon.
Wie war das, was war das für ein Gefühl? Kannst du das beschreiben? Also als du quasi den Mount Everest zum allerersten Mal gesehen hast, so vor dir, der war ja immer noch irgendwie über 5000 Meter höher als du, aber es muss doch ein, wie war das, was war das für ein Gefühl?
Ja, es war halt richtig cool, das live zu sehen, so, aber es war auch, na, ich würde jetzt nicht sagen enttäuschend, aber man sieht den halt allgemein nicht so gut vom Track aus. Also der ist immer so ein bisschen versteckt hinter den anderen Bergen. Aber ja, ist schon cool. Und man sieht auch immer, der ist halt so hoch, dass da immer so ein bisschen sich die Wolken sammeln. Und ja, war schon cool.
Ja, ist er denn, aber denn so viel größer als alle anderen um ihn herum oder geht er auch, wenn du es nicht weißt, eher unter in der Masse?
Ja, also definitiv. Wenn man da davor vor dieser Bergkette steht, würde man jetzt nicht wissen, dass das der höchste ist. Ja, und beim ganzen Track sieht man eigentlich andere Berge viel besser. Und vom Basecamp selbst sieht man denn eigentlich den Gipfel gar nicht vom Everest. Das ist auch noch etwas, was viele vielleicht nicht wissen.
Weil der so versetzt ist, oder warum?
Ja, der liegt so ein bisschen hinter dem anderen Berg. Das ist, glaube ich, der Nuptse oder Lhotse. Ja, der liegt so ein bisschen hinten. Also man sieht dann den Khumbu Ice Fall. Das ist so das erste Hindernis, das die Leute, die da richtig hochsteigen, überqueren müssen. Das ist so ein Gletscher, aber eigentlich senkrecht. Aber den Gipfel sieht man halt nicht.
Also hast du quasi es geschafft. Du bist zum Mount Everest Base Camp und dann siehst du den blöden Berg nicht.
Genau. Aber ja, ist eigentlich nicht so schlimm. Und am nächsten Tag...
Wusstest du das?
Ja, also ich glaube, als ich da das gebucht habe, wusste ich es noch nicht. Aber als ich mich da ein bisschen mehr informiert habe und das nachgelesen habe.
Naja, viele wissen solche Dinge mit Sicherheit. Ich kann mich sehr gut vorstellen, dass man sich vielleicht noch so sehr belesen ist und dann da hinkommt und denkt so, ja, ich gehe zum Mount Everest Base Camp und dann mache ich ein Bild vom Mount Everest. Und dann...
ja.
Siehst du den vielleicht gar
also,
nicht?
Also wenn man wirklich nur, um den Everest zu sehen, dahin geht, gibt es auch den Everest View Track. Der geht so ein bisschen rundherum. Ich glaube, da hat man dann eine schönere Aussicht. Aber was wir dann auch gemacht haben am nächsten Tag, ist, da sind wir auf den Kalapata gestiegen. Das ist so nicht ein Berg, vielleicht ein höherer Hügel in der Nähe. Und von da aus sieht man da echt ein wunderschönes Panorama und da sieht man auch den Everest ziemlich gut.
Wie war denn quasi von dem Basecamp der Abstieg zurück runter? Da habt ihr ja auch nochmal 4 Tage gebraucht, hast du gesagt?
Ja, 3 oder 4 Tage, ja.
Ging das dann für deine Freundin auch einfacher, der Weg runter? Also oftmals sagt man ja auch, dass runter und zurück eigentlich immer anstrengender ist, weil es einfach immer in die Oberschenkel und so geht.
Nee, also es ging schon leichter, weil man halt schon diese Höhe nicht mehr so merkt. Und weil es halt auch, weil man weiter runterkommt, wird es halt echt, also man merkt, dass man mehr Luft kriegt. Und von daher, ja, es geht halt ein bisschen in die Knie manchmal. Und meine Freundin, die hat dann auch noch das Pech, dass sie am Schluss noch eine Lebensmittelvergiftung sich geholt hat. Also kaum ging es ihr besser, war dann schon wieder nicht mehr so gut.
Hashtag hate my life.
Ja. Sie hat ein bisschen gelitten, aber...
Muss man durch, oder? Aber das ist dann echt ekelhaft. Ey. Du kommst mit deinem Körper sowieso gerade nicht so klar und der möchte nicht so, wie du möchtest. Und dann auch so eine Scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist echt doof.
Ja, also sie hat echt ein bisschen Pech. Aber es ging dann relativ schnell wieder. Also am Schluss war dann alles gut.
Wenn wir sie nach den Lowlights der Reise fragen würden, dann würde sie wahrscheinlich sagen, Höhenkrankheit und Scheißerei.
Genau.
Und du?
Die Lowlight, ja, irgendwie die Kälte für mich, weil ich halt echt, ich bin ein Sommermensch, also ich mag es überhaupt nicht, wenn es kalt ist und ja, also wenn man da morgen aus dem Schlafsack muss.
Hast du dir aber das richtige Ursprungsland für dich ausgewählt, aus der Schweiz.
Ja, ich weiß.
Mit den tropischen Temperaturen, die ihr da habt.
Genau, ja.
Ja, cool. Aber was waren denn die Highlights? Das ist ja der eigentliche Fokus, das Positive. Was war denn so das Highlight der ganzen Reise?
Ja, mehreres. Also ganz sicher die Landschaften, weil die waren halt echt wunderschön. Und auch wie sich das verändert hat. Und ja, und auch irgendwie, es ist so eine ganz spezielle Stimmung, weil es gibt da auch relativ viel, also Kulturelles, sag ich mal, weil da gibt es ziemlich viele Stupas, also es sind so buddhistische, ja, so kleine Kapellen, also so kleine Kuppeln. Und da sind so Gebetsflaggen davon gespannt. Und von denen gibt es ganz viele. Dann gibt es auch viele Hängebrücken mit Gebetsflaggen und Gebetsmühlen, wo man vorbeigeht, wo man drehen kann. Und wir haben dann auch ein buddhistisches Kloster besucht. Also es war echt, ja, hat eine richtig schöne Stimmung auch. Und ja, und wir hatten auch immer Sonne, also schönes Wetter, auch wenn es kalt war. Ja, das waren so für mich die Highlights.
Hört sich gut an. Würdest du es nochmal machen?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt nochmal nach Nepal gehe, würde ich natürlich vielleicht erstmal einen anderen Track machen. Also Annapurna wäre sicher auch schön, aber ja, würde ich auf jeden Fall wieder machen. Ja.
Annapurna, aber der geht ein bisschen länger, ne?
Ja, ich glaube, der geht ein bisschen länger, wenn man den ganzen macht, ja.
Also ich glaube Manuel, mit dem du auch geschrieben hast, der hat den auch gemacht, den Annapurna-Track. Der hat, ich glaube, der war 3 Wochen oder so unterwegs.
Ja, es kann sein. Also ich glaube, man kann da auch nur Teilstücke machen, weiß ich gar nicht. Ja, das Coole da ist halt, dass es ein Circuit ist, also ein Rundweg, da muss man nicht auf demselben Weg wieder zurück.
Caro und Martin von We Travel the World, ich weiß nicht, ob der Blog dir was sagt, also auch ein toller Blog, die haben den auch gemacht und haben tolle Beiträge dazu geschrieben und bringen gerade einen Reiseführer, sehr, sehr tollen, dazu raus. Den habe ich mir gestern durchgelesen. Sehr, sehr informativ, also für die Zukunft vielleicht etwas, also ich weiß nicht, wann der rauskommt, aber sollte bald rauskommen. Wäre vielleicht eine tolle Lektüre, um sich darauf vorzubereiten.
Ja, genau, das klingt gut.
So zum Abschluss, welche Tipps kannst du den Hörern geben, wenn sie dieses Abenteuer auch machen wollen und so, wenn sie sich darauf vorbereiten wollen? Wie hast du dich darauf vorbereitet? Was waren so Informationen für dich, wo du sagtest, aha, das ist jetzt gut zu wissen? Oder welche Informationen hättest du vorher auch noch gerne gehabt?
Ja, also auf jeden Fall sollte man sich halt je nach der Jahreszeit, wo man geht, informieren über das Wetter. Und also falls man jetzt im Februar geht, wie wir, auf jeden Fall richtig warme Kleidung mitnehmen, weil es ist echt nicht zu unterschätzen, auch wenn es am Tag warm ist oder wärmer, es wird richtig kalt. Ja, und auf dem Weg selber, man soll es halt einfach langsam angehen. Also klar, jeder will darauf, aber man sollte sich halt auf keinen Fall unter Druck setzen und halt echt sich Zeit lassen. Und ja, also es gibt auch die Möglichkeit, das ohne Guide zu machen, aber ich würde jetzt trotzdem einen Guide empfehlen, weil ja, die Wanderung selbst ist jetzt nicht super schwierig, aber wenn man halt auf 5000 Metern ein Problem bekommt, dann ist es echt von Vorteil, jemanden zu haben, der sich da auskennt. Ja, und halt sich ein bisschen, also ich habe mir Zeit genommen, auch mir die Tracking-Anbieter anzuschauen und da ein bisschen die Ratings zu schauen, um wirklich jemanden zu finden, ja, dem ich trauen kann.
Hast du da eine Empfehlung? Also weißt du noch, wie euer Unternehmen hieß? Kannst du das empfehlen?
Ja, genau. Das ist Break Free Adventures. Und die bieten alles Mögliche an, also auch in anderen Regionen Tracking. Und ja, also ich, einerseits klar, die Firma ist wichtig, aber auch der Guide selbst. Und also unser war der Ramesh, der war auch richtig gut. Naja, ich glaube, es ist fast noch wichtiger, dass man jemanden hat, mit dem man auch klarkommt.
Ja, auf jeden Fall.
Weil man doch 2 Wochen unterwegs ist.
Und ihr habt euch mit dem Ramesh immer auf Englisch unterhalten?
Ja, genau. Also der sprach gut Englisch. Und ja, war ein lustiger Kerl. Also ja, ich habe mich auch gefragt am Anfang, wenn wir so zu dritt 2 Wochen unterwegs sind mit irgendjemandem, den wir nicht kennen. Aber es hat echt gut geklappt. Also.
Ist er dann quasi auch der Porter?
Nee, der Porter ist, den hat er sozusagen gesucht in Lukla. Das sind meistens ja junge Männer, die in Lukla oder in den Dörfern da leben. Und der ist aber auch meist vorgegangen tatsächlich. Also der hat sich diese 2 Rucksäcke gepackt.
Der ist ja fit, der rennt ja wie eine Gazelle da hoch.
Also den haben wir eigentlich nicht so viel gesehen.
Das war dann quasi so, dass eure Rucksäcke dann quasi schon immer im Zimmer lagen.
Ja, genau.
Okay, das ist natürlich auch ein geiler Service.
Ja, also für mich war es ein bisschen komisch, einen Porter zu haben, muss ich sagen. Weil ich bin irgendwie so, früher mit der Familie beim Wandern war immer so die Regel, ja, was du mitbringen willst, schleppst du selbst. Aber ja, es war halt schon angenehmer.
Das ist ein kleiner Unterschied, glaube ich, wenn man halt es in den Alpen auf 2 bis 3 macht.
Ja, genau.
Also 2 bis 3000 Meter macht oder halt auf 4 bis 5000 Meter ist halt doch noch ein kleiner Unterschied. Und ich glaube, da braucht man auch so jede Kraft, die man hat, um sich auf diese Aufgabe zu konzentrieren.
Ja, und ich glaube, also man schafft ja auch Arbeitsplätze damit und ja, es ist ja eigentlich ganz gut. Vor allem, wir waren ja ein Jahr nach dem Erdbeben und ich glaube, da war der Tourismus ein bisschen zurück und ja, es ist, glaube ich, schon ganz gut, wenn man die auch damit unterstützt, sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, toll. Das ist, also es war eine sehr, sehr tolle Podcast-Folge, liebe Andrea. Ich habe sehr viel darüber gelernt. Ich bin mir sicher, dass du den einen oder anderen auch inspiriert hast, der sich das vielleicht sogar auch mal machen wollte, der jetzt quasi die passende Info dazu hat. Also vielen, vielen Dank, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne.
Und ja, dann wünsche ich dir jetzt noch einen tollen Tag. Jetzt kommt ja dann quasi auch deine Jahreszeit. Ne? Jetzt wird es schön warm. Jetzt,
genau.
Jetzt blühst du auf.
So ist es, ja.
Sehr schön. Dann wünsche ich dir einen ganz tollen Sommer. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und bis bald.
Ja, danke, bis bald. Tschüss.
So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ich drehe hier mal ein bisschen an dem Rädchen. Vielleicht ist dann die Qualität ein bisschen besser. Ich merke nämlich gerade, dass es doch ein bisschen Gehalt hat, ne? Wenn ich jetzt so mache, dann ist das schon ein bisschen anders, ne? Ui, wird ein bisschen lauter, ein bisschen mehr Schall. Ey, das war auf jeden Fall diese Folge mit Andrea. Richtig cool, dass es geklappt hat, dieses Interview. Ich fand es eine tolle Folge. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank an Godbags, dass ihr Teil dieser Folge wart. Holt euch den Rucksack, richtig, richtig cool. Und eine Sache, die ich am Anfang in der Intro vergessen habe, warum wir eigentlich auch noch so busy waren, wir sind umgezogen. Wir haben ein neues Büro, wir sind jetzt nicht mehr direkt in Garmisch, sondern außerhalb in einem Vorort, mitten auf dem Land, aber das ist total cool hier. Wir sind hier mitten in der Natur und haben jetzt ein bisschen größeres Büro und vielleicht hört man das, wenn das jetzt hier so ein bisschen schallt, immer noch im Hintergrund, dann hat es einfach damit zu tun, dass ich hier in unserem Zimmer, in unserem Raum hier sitze und einfach viel zu wenig Sachen hier drin sind, die halt quasi diesen Schall absorbieren und dadurch ist es halt sehr hohl und naja, das so viel, so weit zur Erklärung, warum das so ist. Genau. Ansonsten war es das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die 127. Podcast-Folge, wie gesagt. Alle Infos hierzu auf www.offthepath.com/Folge127. Und wie gesagt, nächste Woche wird auch mal richtig, richtig spannend. Dieses Interview für nächste Woche nehme ich diese Woche Freitag auf. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, das klappt alles auch hier mit dem Internet und so. Und dann wird es spannend. Ich sehe zu, dass ich hier wieder regelmäßig was hochlade. Ich habe schon die ersten Termine für Podcasts gemacht und ich bin ganz guter Dinge, dass wir 2 bis 3 Podcasts im Monat jetzt eigentlich schaffen sollten. Und ob das jetzt jeden Dienstag weiterhin so ist wie früher, das weiß ich noch nicht. Aber es wird gut. Wir geben Gas und wir freuen uns sehr, dass ihr noch mit dabei seid. Ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Also bis dahin. Eine schöne Woche, schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, egal wann ihr es hört. Bis dann, tschüssi.